Hollerö, hollerö, es ist ein neues Bonuslevel für euch im Podcatcher gelandet und aufgrund der hohen Temperaturen haben wir uns von Lüften und von Fenstern verabschiedet und daher haben wir heute ein Thema Gaming ohne Windows, genauer gesagt Gaming unter Linux und dafür haben wir uns einen Spezialexperten eingeladen, nämlich den Andi, hallo.
Schönen guten Tag, warum sagt ihr immer Spezialexperte zu mir, das ist doch völlig falsch.
Weil du keinen Nachnamen hast sonst.
Ah. Hallo, ich bin Andreas Spezialexpert. Ja, schönen guten Tag, schönen Dank, dass ich da sein darf, nachdem ich mich so unaufdringlich eingeladen habe.
Ja, wir brauchen ja für dieses Spezialthema tatsächlich jemanden, der sich zumindest ein bisschen damit auskennt, weil meine Geschichte wird gleich relativ kurz. Also ich denke, ich kann in 3 bis 4 Minuten meine Gaming-Erfahrung mit Linux gleich abhandeln. Aber da müssen wir uns kurz überlegen, ob wir das chronologisch machen wollen, weil bei mir müsste das so rund 2005 einmal angefangen und dann sehr schnell wieder aufgehört haben.
Fände ich ganz interessant eigentlich.
Ja, dann mach das doch kurz, dann haben wir das fertig, Dodo, dann kannst du dir was zu essen machen und
Nein, wir wollen ja alle ein bisschen über das Thema reden und wahrscheinlich auch was lernen tatsächlich mal wieder in dieser Episode. Meine Erfahrung mit Linux war irgendwie so, ja wahrscheinlich 2004, 2005 rum, als Windows XP und Windows 7 irgendwie noch die beliebtesten Betriebssysteme waren. Aber die haben halt irgendwie Geld gekostet oder man musste sich so dubiose Keys halt irgendwie von irgendwem besorgen, der da wen kennt. Und da hatte ich halt mal in das Linux-Thema reingeguckt, weil eigentlich ist es ja ein gratis Operating System. Und dann installiert man das und merkt erstmal, ja, okay, da ist ja wirklich gar nichts drauf. Wie komme ich denn hier ins Internet? Und mein Netzwerktreiber funktioniert nicht. Und nach 2, 3 Tagen, wenn das alles dann so geht und wenn man dann tatsächlich auch mal geschafft hat, YouTube mit Sound und Video wieder ans Laufen zu kriegen, dann stellt man fest, okay, jetzt zu den Games, die ich ja auf meinem Rechner zu der damaligen Zeit und wahrscheinlich noch heute mindestens zu 50% der Betriebssystemzeit ausgeführt habe, da wird es dann auf einmal ganz schön eng. Also nativ funktionierte zu der Zeit damals fast gar nichts. CD einlegen und installieren konnte man unter einem Linux absolut vergessen. Steam müsste zu der Zeit, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, noch absolut in den Anfangszeiten gesteckt haben. Und auch da weiß ich nicht, ob es da einen nativen Client damals schon gab. Und wenn ja, dann meine ich mich zu erinnern, dass ich da die Library aufgemacht habe und dann wurden mir noch 3 meiner damals wahrscheinlich 30 Spiele angezeigt. Und dann bin ich sehr schnell wieder zurück zu Windows gewechselt, weil das mit dem Gaming unter Linux halt für mich eine nahezu unüberwindbare Hürde war. Ich habe dann nochmal geguckt, so klar, man kann emulieren, man kann dem Spiel vormachen, man wäre in Windows, man kann sich heute würde man sagen, eine virtuelle Maschine aufsetzen und da drin dann spielen, aber das funktioniert ja nicht mal auf Windows unter Windows, also in VMs spielen ist nochmal ein ganz furchtbares Thema. Tja, und dann, was soll ich sagen, bin ich zurückgerudert und habe Linux dann erst wieder während der Berufsausbildung nochmal kennengelernt und musste dann damit andere Sachen machen, aber Spielen unter Linux hat dann nicht mehr stattgefunden. Dann hat man halt irgendwie mal Automatisierungsserver aufgesetzt oder halt irgendwelche Systeme, so ein eigenes Wiki oder sowas dann auf Linux lief und sowas, aber das hatte mit Spielen dann eben gar nichts mehr zu tun. Und auch das war in meiner Erinnerung immer, immer, immer unnötig kompliziert, sodass ich nur dieses Zitat wiederholen kann. Wenn du denkst, dass Linux gratis ist, dann bedeutet das, dass deine Zeit wertlos ist.
Oh, mein lieber Herr Gesangsverein.
Vernichtend.
Ja, man muss dazu sagen, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es hat sich aber nicht wesentlich viel geändert. Es kommt drauf an. Es kommt tatsächlich drauf an. Aber ich habe gerade mal nachgeguckt. Den Steam-Client gibt es seit September 2003. Und da gab es dann hier dieses, was war denn das hier? Half-Life, Counter-Strike, genau. Und seit 2005 haben die Third-Party-Titles da drin, wenn ich das hier frei übersetze. Tatsächlich hätte ich das jetzt wesentlich früher schon irgendwie verdings, aber so nach 20 Jahren, es ist schon 20 Jahre, ist schon ein bisschen schrecklich. das kann ich so bestätigen. Zu der Zeit war das bei mir auch nicht anders.
Also ich habe vielleicht noch eine Minute, die ich ergänzen könnte. ich habe das auch in der Berufsschule erstmalig kennengelernt, beziehungsweise in der Berufsausbildung auch. Und da war aber auch einfach, da war ich schon komplett von dieser Desktop-Umgebung abgeschreckt und ja, wie nackt dieses Betriebssystem eigentlich ist. Und ja, an Spielen war da halt irgendwie gar nicht zu denken. Also da hatte ich halt auch gar keine Ahnung von, wie ich das überhaupt jetzt irgendwie installieren könnte, weil das, was ich kannte, waren halt Excel-Dateien und die Linux halt nicht. So, ich habe das jetzt runtergeladen, Doppelklick, aber passiert halt nichts. So.
CD-Key.exe, ja.
Ja, genau. So
ähnlich. Mit Musik.
Huch, warum ist mein Rechner so langsam? Naja. Ja.
Und dann kam das jetzt halt wieder auf so ein bisschen vor, ich glaube mittlerweile 3 Jahren, als das Steam Deck halt rausgekommen ist. Und ich natürlich mehr Zeit damit verbracht habe, da irgendwas zu konfigurieren, als wirklich zu spielen. Habe ich natürlich viel Zeit da im Desktop-Mode verbracht und halt irgendwie versucht, Spiele über den Epic Store und so weiter ans Laufen zu bringen. Und das ging dann schon erstaunlich viel einfacher, weil ich glaube aber generell, weil der Fortschritt heute einfach so viel weiter ist. Also wenn ich überlege, wie man früher halt Spiele installiert hat, das war auch mehr als eben in Steam auf Installieren drücken. Und das ist ja auch unter Windows so, dass uns da die Launcher mittlerweile sehr viel Arbeit abgenommen haben. Und das ist so meine Beobachtung auch unter Linux jetzt so, dass wenn man da sich an einen Store beziehungsweise einen Launcher hält, also zum Beispiel Steam oder wir haben hier in den Notizen schon ein paar Sachen aufgeschrieben, also dass man auch die Epic Games oder von GOG Sachen relativ problemlos installieren kann mit wenigen Klicks, dass einem da viel Arbeit abgenommen wird, außer man will halt wirklich irgendwas Exotisches oder irgendwie so Sachen aus der Grauzone installieren. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Aber das ist es unter Windows eigentlich auch.
Ja.
Das ist dann kein Linux-Problem, würde ich behaupten.
Nee.
Ich kann das noch unterbieten. Ich besitze ein Steam Deck und ich benutze es tatsächlich zum Spiel und nicht zum dran rumbasteln.
Aha.
Und das ist auch schon die Erfahrung, die ich damit habe. Also ich habe mich damit ehrlich gesagt noch nie in der Tiefe auseinandergesetzt. Deshalb bin ich umso gespannter auf die restliche Podcast-Folge hier. Und was du uns noch erzählen kannst.
Das ist ja eigentlich schon sehr gut, wenn es, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, jemand, der nicht so viel an Computern rumbasteln will, das einfach nur zum Spielen benutzen kann. Also, dass man dann nicht irgendwas können muss oder so, sondern einfach sagen kann, ja, ich habe halt Steam da drauf und das funktioniert und ich spiele halt alles damit, was ich will.
Also tatsächlich gibt's im Netz auch viel Unterstützung, weil es sind ja nicht alle Spiele spielbar auf dem Steam Deck, aber die sind das dann doch, wenn man dann doch mal in den Desktop-Modus geht und irgendwie ein, zwei Dinge mehr installiert oder irgendwelche Proton-Updates oder was weiß ich.
Aha.
Und dann kriegt man auch so manch andere Spiele zum Laufen. Also es ist schon sehr die Community ist, sage ich mal, sehr freundlich, dahingehend auch, dass man als Anfänger sich auch gut zurechtfindet und auch viele Hilfestellungen findet, sage ich mal.
Ja, ich glaube tatsächlich, Proton wird eins der großen Themen, weil das gefühlt so die Wende war, als das dann irgendwie einfacher war, diese Proton-Umgebung auf einem Linux-System zu installieren. Hatte man ja gefährliches Halbwissen, aber dann lief halt DirectX oder was es damals noch für Alternativen gab, auch auf Linux und nicht nur noch unter Windows. Und das war ja was, was die meisten Spiele quasi unspielbar gemacht hat. Ist das, also wollen wir da gleich in das Thema Proton rein oder wollen wir erst noch so ein bisschen aus der Nostalgie-Sicht erklären?
Ich hätte jetzt gesagt, ja, Tanja ist noch am weitesten. Tanja hat Proton, das Wort Proton benutzt und ist da schnell raus.
Ich habe gewonnen, oder?
Ja, klar. Das
ist auf jeden Fall die meiste Spielerfahrung von uns.
Ja, ja.
Nee, aber um das mal irgendwie von vor 20 oder 30 Jahren aufzugreifen, das stimmt schon. Ich hatte meine ersten Linux-Kontakte damals in der Uni. Ich habe nicht studiert, ich bin da einfach hingegangen, weil ich gehört habe, da geht's Internet.
Geil.
Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe gedacht, Jesus Maria, sieht das, kann man hier fluchen? Nee, ne?
Doch,
sieht
doch.
Das, oh Gott, sieht das scheiße aus. Das ist ja, es war damals Netscape Navigator, der Vorläufer vom Firefox oder sowas in der Richtung. Und das war alles eckig, das war alles 16 Farben und das war alles ganz schrecklich. Und ich wollte an meinen Amiga zurück und habe dann irgendwie da so ein paar Minuten rumgemacht und dann dachte ich so, ja, ist ja auch nichts los. So, und das war irgendwie so der Eindruck, der dann auch geblieben ist, was Dodo vorhin sagte, dass irgendwie, ja, es ist alles klobig, es ist alles irgendwie hässlich, aber inzwischen ist es dann doch so, dass man sagen kann, das ist alles relativ hübsch geworden, wenn man so will. Und ja, wie bin ich da hingekommen? Ich hatte irgendwie vor Jahren, ja auch so 2000 nicht rum, aber so die 2015 oder sowas, hatte ich mir mal Linux installiert und dachte so, hey, ja, versuchen wir es mal und machen und tun. Habe natürlich dann in dieses Rabbit Hole mich begeben und alles irgendwie konfigurieren und machen und tun. Und naja, also sagen wir es mal so, das lief so lange, bis es dann irgendwie nicht mehr lief. Und dann hat ein Update, hat mir alles zerschossen, da ging der Sound nicht mehr und es war alles ganz schrecklich und ich war traurig und dann habe ich gesagt, so Feierabend, dann gehe ich halt zurück zu Windows. Hatte jetzt auch nicht so die Geduld, dann irgendwie zu sagen, hey, ich fuchs mich da so rein und hab's irgendwie versucht, durch Warten zu reparieren, dass irgendeiner vielleicht einen Patch rausbringt, der installiert werden kann, dann geht's wieder, aber das war halt nicht so. Und ja, dann habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich halt zurück zum Windows-Dings. Und dann war das auch erstmal so, bis dann neulich, so Ende 2024, dieses ganze Thema Microsoft Copilot und AI und dieser ganze Zwang, der dann da so mitkommt, irgendwie, da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Ich glaube, ausschlaggebend war für mich dann dieses, wie heißt das, Microsoft Recall oder sowas, wo du dann, wo der im Prinzip die ganze Zeit Screenshots macht, jede Minute von dem Zeug, was du tust. Und natürlich ist das alles nur lokal auf deinem Rechner. Und niemals wird das deinen Rechner verlassen und du bist der Einzige und so weiter, ja. Sie merken, wo ich hin will. Naja, jedenfalls war das für mich dann irgendwie auch schon so, jetzt Schnauze voll, Feierabend, jetzt versuche ich das nochmal. Und dann habe ich nämlich da so ein bisschen durchgeackert und habe geguckt und wollte halt auch was haben, wo ich sagen kann, hey, jetzt ist es kaputt und ich kann einfach wieder zurückrollen und die vorherige Version starten und dann geht alles so wie vorher, als wäre nichts gewesen. So, das war so mein Ding, wo ich hin wollte. Und das das ist halt nicht so, wie soll ich sagen, alltäglich, wo man sagt, im Betriebssystem willst du dann irgendwie zurückrollen oder sowas. Normalerweise benutze das und ja, normaler Mensch macht ja auch nichts kaputt an seinem Betriebssystem. Außer ja, dann vielleicht.
Da muss ich natürlich als jetzt seit Jahrzehnten Spieler unter Windows kurz reingrätschen und sagen, also mein Rechner hatte schon die schlimmsten Formen von Internet-Aids durch irgendwelche Patches und dann läuft das Gamepad nicht und dann musst du dir da von irgendeiner Seite, die wie 1995 aussieht, wieder einen Treiber runterladen. Doch, also man macht da auch an seinem Betriebssystem schon viel kaputt unter Windows. Was du halt sagst, ist absolut Kernproblem und also es ist halt Fluch und Segen gleichzeitig. Windows ist halt vollgestopft mit Bloatware seit mindestens, ja, wahrscheinlich schon Windows XP, wenn wir ehrlich sind. So Zeug, das du halt niemals anfassen wirst. Dafür kommt es aber mit dem Zeug, was du brauchst. Und das macht Linux wieder nicht. Dafür ist es nicht vollgestopft. Also irgendwie ein Mix aus beiden wäre gut.
Ja, es gibt aber tatsächlich die Möglichkeit dann irgendwie, es gibt ja, wie Sand am Meer, gibt's Linux-Distributionen und sich das Richtige dann rauszusuchen und da gibt's ja auch schon, sag ich mal, vorbereitete Systeme, die jetzt auch speziell auf Gaming oder sowas ausgelegt sind. Und das ist halt erst in den letzten 2, 3, 4, 5 vielleicht Jahren aufgekommen. So auch mit dem Steam Deck und da schließt sich vielleicht der Kreis so ein bisschen zu dem, was Tanja vorhin gesagt hat mit dem Proton, dass es eigentlich durch Proton oder Dodo hat es auch gesagt, irgendwer hat es gesagt, alle haben es gesagt, wir haben alle recht. dass es wesentlich einfacher geworden ist, sowas überhaupt irgendwie an den Start zu kriegen. Und wenn das nicht möglich wäre, wäre ich wahrscheinlich auch nicht oder hätte nicht gewechselt oder so. Vielleicht ist der Leidensdruck dann nicht mehr so groß, wie es früher war. Genau, also Distribution, man hat sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, da die Desktop-Umgebung einzurichten und das ein bisschen aufzuhübschen und dann auch out of the box schon mal was Lauffähiges hinzukriegen, was 2005 vielleicht noch nicht so der Fall war. In dem Sinne. Genau, aber ja, warum ist das Ganze irgendwie zustande gekommen? Ich sag schon, Windows Recall, dieser ganze AI-Kram, mit Darth Vader zu sagen, ich ändere, nee, was hat er gesagt? I'm altering the deal. Pray I'm not altering it any further.
I am altering the deal. Pray I don't alter it any further.
Und das ist so ein bisschen das, was die Hersteller machen. Du hast halt irgendwie, wenn jetzt irgendwie Windows sagt, ja, oder das Windows 11-Thema hatten viele, dass die Rechner, die Leute besessen haben oder noch besitzen, gar nicht mehr Windows 11-fähig sind und dass viele halt dazu gezwungen waren, sich neue Hardware anzuschaffen, was sie vielleicht gar nicht gebraucht hätten, weil halt einfach Windows 11 nicht mehr lief und Windows 10 ist jetzt auch beendet. Soweit ich das gesehen habe, kannst du dir jetzt zwar gegen Geld noch irgendwie Extended Support kaufen, aber wer will das denn?
Ja.
Meine Hardware ist doch noch gut. Der geht doch noch. Sag mal. Genau, und das ist halt so ein bisschen auch so das, was so ein Stück weit, ja, so dieses, ich habe mir was gekauft, ich möchte es benutzen, ich bezahle sogar Geld für das Betriebssystem. Warum nehmen die mir das unter Umständen weg? Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisiert ist, natürlich.
Aber es geht halt darum, dass es Feature sind, die man meines Wissens nach Stand heute nicht optional ausschalten kann. Da müsste ich mich ganz schön lange reinlesen, bis ich denen glaube, dass das wirklich okay ist.
Mhm. Ja, und auch, dass man das wirklich braucht. Also.
Ja, Vertrauensthema vor allem. Ich meine, Windows ist mit das, also was heißt das anfälligste, durch den Marktanteil, den Windows hat mit, was ich, über 90%, ist es halt auch Ziel Nummer 1 von hier Virenschreibern, die es da draußen gibt. Und es gibt genug Lücken. Ich will nicht sagen, dass Linux keine Lücken hat oder so, aber die Angriffsfläche ist halt wesentlich geringer, was das angeht. Und eigentlich ist es so, dass wenn man sich überlegt, was wir für Geräte benutzen, ihr habt alle Dodo, du hast auch ein Stream Deck, ne? Oder? Ja.
Nee, tatsächlich nicht.
Ach so. Aber ja, gut. Wahrscheinlich hast du ein Mobiltelefon, würde ich
sagen. So ist es.
Genau, aber alle diese Geräte, also Mobiltelefone, selbst iPhones oder Android natürlich hauptsächlich, die laufen alle mit einem Unix-Derivat, sag ich mal, oder sind Unix-basiert? Unix, ich muss das extra sagen, weil sonst stehen die gleich mit Heugabeln und Fackeln vor der Tür und sagen, da läuft kein Linux, das ist einfach ein Unix. So, weil Unix ist ja quasi die Mutter aller Betriebssysteme sozusagen, was Linux ist. Und ja, jeder, der schon mal versucht hat, sein Telefon zu rooten, also Root ist der Admin-User unter Linux, daher kommt das, weiß, dass das eigentlich ein Linux ist, was da drunter läuft. Und insofern haben wir alle schon mehr Linux-Erfahrung wahrscheinlich, als man glaubt. Also eine Switch hat auch ein Linux unten drunter. macOS, iOS sind alle Linux-Derivate. Und ja, natürlich das Stream Deck. Steam Deck. Warum habe ich denn hier Stream Deck geschrieben?
Auch eine gute Hardware, die wahrscheinlich mit einem Linux drunter läuft.
Tatsächlich nicht. Aber es läuft unter Linux. Ja, genau. Aber das läuft tatsächlich auch mit Linux, klar. Daher ist das alles gar nicht so weit weg, wie man das vielleicht glauben mag.
Ja, aber Andi, wie läuft das denn jetzt?
Ja, wie läuft das denn jetzt, Andi? Das fragen mich, das werde ich immer wieder gefragt. Leute kommen bei mir vorbei, klingeln an der Tür. Ja, wie läuft's denn?
Ja, wie läuft's?
Nein, nein, das läuft andersrum. Du klingelst bei denen an der Tür und sagst, möchten wir über Linux reden.
Hallo, möchten Sie mit mir über unseren Herrn und Meister Linux reden? Ganz genau. Nee, ja, wie läuft's denn jetzt? Ja, man im Prinzip kann man als Einstieg, was weiß ich, ein Steam Deck ist natürlich ein Stück Hardware, was man irgendwie sich extra anschafft und vielleicht nicht gerade für den Zweck. Aber man kann natürlich dann seinen Desktop-Rechner beispielsweise kaputt machen und da Linux drauf spielen. was ganz wichtig ist, ist Datensicherung zu machen, bevor man überhaupt irgendwas macht. Weil unter Umständen, wenn man sich vertut, ist dann halt alles weg. Das ist, sollte man sich nicht darauf verlassen, dass man dann mit, keine Ahnung, hier Disk Rescue Exe dann noch irgendwas machen kann oder
so. Weil Exe-Dateien gehen ja sowieso nicht.
Ja, das stimmt nicht ganz. Aber ja, im Endeffekt kann man irgendwie für einen Einstieg, man kann auch beispielsweise sich einen USB-Stick zurechtzimmern und sagen, ich möchte mal einfach ein bisschen rumklicken und möchte sehen, wie das aussieht. Lädt sich ein ISO runter von einer Webseite, wo, also auf seiner Wahl. Wir werden da ein paar in die Shownotes packen. Und dann kann man sich das auf dem USB-Stick packen und kann einfach mal ausprobieren, wie läuft's denn so? Und wie läuft's? Ja, läuft super. Mache ich. Will ich installieren. Fertig.
Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Also gerade von so einem Stick-Booten, auch wenn man sein Windows mal wieder abgeschlossen hat und da in den Dateien dann nachträglich rumfummeln muss, dann geht das auch sehr gut unter Linux.
Oh ja, das stimmt. Genau, also so könnte man sich da annähern oder keine Ahnung, YouTube-Videos gucken und sich von Leuten beeinflussen lassen, die da tagelang dran rumgedoktert haben und das in 5 Minuten aussehen lassen, als wäre es alles ganz einfach. Mhm. Glaubt denen nichts. Weil man muss sich da schon irgendwie ein Stück weit mit befassen, ja. Aber das ist das eine, also das Betriebssystem als solches und das Spielen. Möpo hat es ja vorhin schon gesagt und Tanja hat Proton gesagt.
Danke, dass du das immer so erwähnst. Ich fühle mich so schlau.
Ich finde, du hast dein Licht unter den Scheffel gestellt. Du weißt ja mehr als der Durchschnitts
das stimmt, ja.
Steam Deck Benutzer. Gut, was wollte ich denn jetzt sagen, Verflucht? Genau, Proton Steam nimmt uns einiges ab. Es ist inzwischen sogar so, dass wenn du Steam auf dem Linux-Desktop oder auf deinem Rechner installierst mit Linux, dass er dann automatisch das so einstellt, dass er einfach diese Proton-Schicht da mitnutzt und einfach nicht mehr irgendwie noch gefummelt werden muss. Und hier musst du in den Einstellungen ganz tief gucken, musst deine Dingens unter Linux dein Steam so benutzen kannst, als wäre es unter Windows. Und ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche das erste Spiel gefunden, was nicht out of the box ohne irgendwelche Fummeleien lief. Nee, halt, stopp. Habe ich den Satz falsch gesagt? Es lief nicht out of the box. Das war das erste Spiel. Und zwar war es Fallout 4. Das war im Sale und dann habe ich mir das gekauft für 15€ und da musste ich dann tatsächlich ein bisschen fummeln. Aber alles andere lief bei mir ohne Probleme, ohne irgendwas zu machen. Man muss dazu sagen, ich bin kein Valorant-Spieler oder sowas. Kompetitive Multiplayer-Spiele liegen mir nicht, weil ich nun mal nicht gerne verliere. Und diese Spiele sind teilweise, und das muss man ganz klar dazu sagen, sind halt auf Windows optimiert und da gibt es diesen Kernel-Level-Anti-Cheat, der ziemlich tief ins Windows-Betriebssystem sich einzeckt und das läuft halt unter Linux nicht, das kriegt man nicht emuliert und beziehungsweise nicht übersetzt. Und es funktioniert halt einfach nicht, dass solche Spiele dann zum Laufen gebracht werden. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche findigen Füchse, die das rausgekriegt haben, wie es geht, aber das ist mir halt auch irgendwie egal, weil das spiele ich dann halt sowieso nicht.
Das sind bei modernen Games ja durchaus die Ausnahmen. Also die meisten neueren Spiele, sag ich mal, werden ja nicht nur Steam Deck optimiert, sondern kommen halt generell für Windows und mit einer Mac-Unterstützung im besten Fall noch raus. Und eben auch fürs Proton. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Das kommt ja, wobei, hast du es erwähnt eben, wenn du Steam installierst, dann wird es ja eh mitgeliefert. Und wenn du jetzt irgendwie Steam-Feind bist, dann kannst du dir trotzdem Proton runterladen. Das ist ja auch irgendwie von Valve. Irgendwie wird es schon funktionieren, dass du ein modernes Spiel auf einer Linux-Kiste hinkriegst. Bei so Retro-Games ist es halt lange Zeit schwierig gewesen, aber auch das habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, so in den 2010ern ging es da halt stark nach vorne. Also die modernen Emulatoren, sage ich mal, so die Top 5, die dir Google ausspuckt, wenn du jetzt unter Windows einen Emulator zum Laufen kriegen willst, genau die gleichen gibt es auch auf Linux mittlerweile.
Also, ach so, ja, so wie beispielsweise RetroPie oder sowas in der Richtung, macht das ja auch, dass du auf einem Linux-System verschiedene, was ich, ein PS2-Emulator oder sowas da an den Start kriegst. Das funktioniert halt irgendwie scheinbar einfach.
Genau, RetroPie oder RetroArch oder so, die machen ja im Prinzip das, was du früher in kleiner Handarbeit selber zusammenpuzzeln musstest, sobald du diesen Emulator hattest, das nehmen sie dir ja größtenteils ab.
Genau. Außer du willst natürlich die passende Hardware benutzen. Ich habe letztens jemanden gesehen, der hat sein Nintendo 3DS-Dingens da zerschraubt. Und wir wissen alle, wer das war.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Dann wäre der Untertitel, ich tue alles dafür, um nicht Computerspiele spielen zu müssen.
Ja, genau.
Diesem Bild. Einfach dieses Nintendo 3DS, wo ein, was war das? Keine Ahnung, was da drauf gespielt war.
Ja, auch Firmware Update, Custom Gedöns. Ja.
Ach so, hier, Krempel. Auch alles Linux, ja.
Einfach gucken, ob es geht und sich dann darüber freuen.
Und dann nichts damit tun.
Aber theoretisch können.
Genau, ich könnte.
Wenn ich nur wollte, könnte ich auch. Aber naja, was soll's. Genau, aber ja. Das ist so ein bisschen das Ding, die Proton-Emulation. Eigentlich ist es keine Emulation, es ist eigentlich so eine Übersetzungsschicht von dem, was Windows-Befehle sind, nimmt der und setzt sie dann quasi für deinen Linux um, sozusagen. Und das Ganze basiert auf Wine und Wine steht für Wine is not an emulator, was eigentlich da ist so rekursiv irgendwie alles drin, was geht. Und das gibt schon ganz lange, aber es ist halt irgendwie fürchterlich kompliziert gewesen damals schon. Und inzwischen gibt es aber sowas wie Proton, was dann das automatisch für dich konfiguriert, weil auf dem Steam Deck muss es halt automatisch passieren, ohne dass der Endanwender da irgendwas dazu tun muss. Oder die Endanwenderin dann in dem Fall. Es gibt natürlich auch Spiele, die sind irgendwie nativ Linux. Dodo hat es schon erwähnt. Viele bringen das mit. Aber das, was eigentlich nur Linux ist, das ist ja hier, was ich, Tux Racer, so ein Mario Kart-Klon. Das sah schon immer so aus und war auch nie sonderlich hübsch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich da was getan hat. Wahrscheinlich kommen jetzt die Tux Racer-Fans und klingeln bei mir an der Tür oder was.
Ist das nicht auch ein Unreal Engine 5 Remake oder so?
Möglicherweise ist das sogar so. Also ja, ich habe es mir nicht noch mal angeguckt. Als ob ich mich vorbereitet hätte hier.
Ein Punkt, der früher immer eine Katastrophe war die Grafikkartentreiber ordentlich zum Laufen zu kriegen auf Linux. Die sind ja größtenteils ja für Mac natürlich sowieso durch das Betriebssystem schon optimiert und durch Nvidia und AMD, die großen Hersteller, ich würde mal sagen, die fokussieren sich halt drauf, gerade mit diesem ganzen Game-Ready-Scheiß jetzt, dass halt der Grafikkartentreiber auf deinem Windows gut funktioniert und am besten sogar schon das Spiel kennt, was du gerade startest. Ist man da auf Linux jetzt ähnlich weit durch den Durchbruch von Steam?
Ich würde sagen, also ja, erstmal ja, stimmt. Also die Treiber sind, wenn es nicht AMD-Hardware ist, muss man dazu sagen, wirklich ja eher grauenhaft. zumindest in der Vergangenheit war das so. Es ist jetzt so, dass sich das ein bisschen wandelt. Das liegt einfach daran, also wir haben zwei große Hersteller, AMD und Nvidia und Intel, vielleicht so ein bisschen, die versuchen es jetzt auch mit Grafikkarten. Intel hat meines Wissens nach native Linux-Treiber. Nvidia hat ihren, also die machen kein Open-Source-Zeugs auf ihren Treiber oder veröffentlichen ihre Treiber nicht oder nur in Teilen. Und das liegt halt, oder daran liegt halt, dass Nvidia-Hardware oder beziehungsweise Nvidia-Grafikkarten unter Linux nie so gut laufen, wie sie es eigentlich könnten. Das heißt, du kriegst, wenn du das vergleichst, wahrscheinlich dasselbe Leistungsniveau hin, wie das unter Windows wäre, wenn du unter Linux eine Nvidia Grafikkarte betreibst. Bei AMD ist es so, dass tatsächlich AMD-Treiber komplett Open Source sind und auch direkt im Linux-Kernel, also das eigentliche Herzstück des Betriebssystems, schon integriert sind und dass du da gar keine Treiber installieren musst. Und das liefert das Betriebssystem quasi schon mit. Es gab viele Jahre, gab es irgendwie so diesen Kampf oder diesen Diss, sage ich mal, ja, wenn du Linux dann mit Nvidia benutzt, dann ne, bist halt eh doof. Und so. Und dann haben sie sich im Sandkasten mit Förmchen beworfen und ja. Naja. Ist halt einfach so, dass Hardware nicht gleich gut läuft. Aber also wenn wir schon beim Performance-Thema sind, für mich hat sich das so geäußert, dass das unter Linux eigentlich wesentlich schneller alles lief. Das Ding ist einfach schnell. Also reagiert schneller. Die Windows-Animationen sind einfach snappy und selbst auf beschissener Hardware. Ich habe ein MacBook. Da gab es 2017 gab es mal so diese Serie mit MacBooks ohne irgendwelche Bezeichnungen. Das war so ein 12 Zoll Retina Display und jetzt nach wie lange ist 2017 her? Länger, ne? Ja.
Vielen Jahren.
Scheiße. 1000 Jahren. Lief das halt gut. Ja, das Ding hat, glaube ich, 4 GB RAM oder so. 8, wenn es hochkommt. Und
nicht mehr genug für einen modernen Browser.
Genau. Das ist genau das Ding. Du hast das hochgefahren. Das hat erstmal ungelogen 3 Minuten gedauert, bis das Ding in der Anmeldemaske war. Dann angemeldet, alles klar, nochmal ein bisschen warten. Holen sich mal einen Kaffee und dann Browser starten. Das hat ungelogen 1,5 Minuten gedauert, bis das Ding überhaupt aufgegangen ist. So, dann habe ich da Linux drauf gespielt und das Ding rennt einfach wie Sau. Also, das ist unfassbar. Aber ja, und da merkt man halt irgendwie, dass auch macOS irgendwo ein Stück weit ja von den Anforderungen höher ist, als vielleicht sein müsste.
Vor allem durch den Update-Lifecycle dann. Also du merkst halt so richtig, wenn du so ein 5 Jahre altes Hardware-Gerät hast und das fragt nochmal nach einem Update, so, oh, danach wird es nochmal eine Minute langsamer. Ich vermisse die MacBooks so sehr, wo man noch Linux oder sogar Windows drauf packen konnte. Das ist ja mit dem M2-Chip leider gestorben.
Ja, stimmt. Wo wir bei Hardware sind, das ist ja ARM-based. Das heißt, wir unsere normalen CPUs, die wir in unseren Geräten verbauen, das sind ja x86-Chips. Das heißt, das ist, also, ich weiß nicht, wie soll ich das unfallfrei erklären? Das ist halt eine andere Art von Hardware. Und diese ARM-Chips, die sind halt wesentlich leistungsoptimierter. Aber es gibt halt kaum was Linux-seitig, was man, wo man die Pakete unterstützt. Also das ist irgendwie so ein Stück weit auch eher Nischenprodukt dann, weil es hat halt kaum einer. Vielleicht ändert sich das nochmal, dass dann irgendwie die ganzen Dinger populärer werden, wenn die M1-Chips oder was haben wir inzwischen, M4, M5? In den MacBooks, wenn die dann so ein bisschen rausaltern, aber bisher laufen die ja noch ziemlich gut. Und der Bedarf da ist, da mehr Linux drauf installieren, werden sich wahrscheinlich auch mehr Leute finden, die das irgendwie zurechtfummeln. Hm. Genau.
Ja, Linux installieren und zurechtfummeln ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, Mann, von Windows habe ich die Schnauze voll, Windows 11 will mich ausspionieren und meine Hardware ist eigentlich doch ganz gut, ich versuch's nochmal mit Linux. Wie sieht denn die Reise aus? Also, ich lade mir einen ISO runter, pack mir das auf einen Stick, schieb's in meinen Rechner, drück neu starten, klick weiter fertig und bin in Ubuntu 24, wo auch immer sie gerade sind. Und bitte ab nicht. Da, bitte nicht, du fängst schon an. Du sagst, Gaming-Distributionen gibt's. Hast du davon eine ausprobiert oder auf was fährst du jetzt gerade?
Ich fahre tatsächlich NixOS. Was eher, also es gibt schon irgendwie ganz lange, aber ist sehr speziell. Man muss sich im Prinzip das gesamte Betriebssystem und alle Einstellungen zusammenprogrammieren in einer speziellen Programmiersprache und das ist also auf jeden Fall nichts für Anfänger. Mhm. Ich habe das Repertoire betreten und habe dann mich da so reingefuchst über Wochen und Monate, dass ich das jetzt halbwegs bedienen kann. Aber wie gesagt, das ist nichts, wo man sagen würde, hey, das ist top für dich als erste Distribution. aber es bietet halt auf jeden Fall die Möglichkeit zu sagen, hey, haben Fehler gemacht, bitte einmal zurück. Und ja, das gibt's auch auf andere Art und Weise, aber das fand ich irgendwie unkomfortabel, in wenn man dann irgendwie Snapshots macht und muss die zurückspielen und weiß ich nicht, dann geht das nicht und das ist alles doof. Und dann habe ich gesagt, okay, dann Config zurückrollen und fertig, aus, Mickey Mouse. Aber generell hast du recht, du suchst dir eigentlich irgendwas aus, was dir zusagt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal, wie soll ich das sagen, so ein bisschen für den Umstieg, um das ein bisschen einfacher zu machen, damit dann nicht irgendwie plötzlich die Maustasten umgedreht sind oder irgendwie sowas oder alles auf dem Kopf steht, gibt es Distributionen, die dann tatsächlich Windows-ähnlich sind. Sowas wie Linux Mint oder Kashi OS heißt es. Aber ja, das ist halt nicht abhängig von der Linux-Distribution, sondern von dem Desktop-Environment, was man da im Prinzip mitbekommt. Und da hat man mehrere Möglichkeiten, sich was auszusuchen. Die beiden großen sind eigentlich KDE und GNOME. Mhm. Und das eine, das GNOME ist so ein bisschen macOS-like, wenn man da Spaß dran hat. Und das KDE-Ding ist mehr so Windows-like, wenn man sich nicht großartig umgewöhnen will. Und eigentlich kann man da nichts verkehrt machen. Also das Spielen ist auf quasi allen Distributionen möglich. Auf manchen besser, auf anderen schlechter. Aber generell überall da, wo du Steam installiert bekommst, kannst du deine Steam-Library benutzen. Mhm. Aber es werden natürlich auch einige sagen, hey, ich habe gar kein Steam. Was mache ich denn jetzt immer meinen Free Epic Games der Woche?
Ja, genau. Sag doch mal, wie läuft das denn?
Das läuft. Genau, und dann, also im Endeffekt analog zu dem, was Steam mitbringt, kann man sich dann auch eine Launcher-Software installieren, die dann quasi den Epic-Client auf seinem Rechner installiert. Nicht in der virtuellen Maschine oder sowas, sondern tatsächlich auch über so eine Übersetzungsschicht, die dann da heißt, hey, Epic Store, du bist jetzt auf dem Windows-System und installier mal fleißig. Und dann läuft das im Prinzip genauso, als wenn man das unter Windows hätte. Man gaukelt dem da so ein bisschen was vor, wenn man so will.
Das läuft für alle größeren Launcher. Also klar, wir haben ja jetzt schon gesagt, Steam bringt sein eigenes Proton mit und danach lade ich mir dann GOG Galaxy runter, oder muss ich bei jedem Launcher, den ich irgendwie verwende, ob es jetzt Ubisoft oder EA oder was auch immer ist, so alles, was ich brauche, muss ich irgendwie schauen, dass ich dem klar mache, okay, ich hoffe, es denkt weiter, dass es auf Windows ist und wir übersetzen das mal für es.
Ja, quasi ist es so, dass du einen Launcher benutzt, um die ganzen Launcher zu starten.
Ah ja, unser Lieblingsthema. Ja, Launcher.
Genau. Also es ist im Prinzip so, dass du dann tatsächlich sagst, du nimmst den Heroic Launcher oder den Lutris und installierst den bei dir auf dem Linux-System und der übernimmt dann den Rest. Und dann läuft es quasi so, dass du brauchst den Lutris oder den Heroic Launcher noch nicht mal starten. Du kannst auch einen Direktlink zu deinem Epic Store dann auf den Desktop packen, wenn du da Lust drauf hast, und dann sieht das so aus, als wenn das nativ wäre, was es nicht ist, aber es ist komfortabler. Also du musst jetzt nicht, ja, jetzt den starten, dann den nächsten starten, dann mal gucken und dann noch einen starten oder so. Und dann das Spiel starten.
Man kann,
ganz zum Schluss.
Man kann diese Verknüpfung dann aber auch quasi als Steam-Verknüpfung direkt hinzufügen. Also wenn du einfach nur Steam haben willst eigentlich, kannst du diese anderen Launcher zusätzlich installieren und da die Spiele installieren, die du haben möchtest, und dann glaube ich sogar Rechtsklick sagen und Add to Steam Library, und dann wird es einfach in Steam angezeigt. Und wenn du nicht jeden Tag 15 neue Spiele installierst und ausprobieren möchtest, dann geht das auch. Also dann hast du halt deine Bibliothek. Das geht ja mit Emulatoren und ROMs genauso, dass du da auch sagen kannst, ja, ich möchte jetzt hier mein Secret of Mana auf dem Steam Deck spielen, vom Super Nintendo aber, und dann ist es halt in Steam einfach drin, sodass du da dann auch deinen einen Launcher hast, Und nicht jedes Mal, wie Andi gerade schon meinte, musst du halt nicht einfach in 15 verschiedene Launcher gehen, weil du nicht weißt, wo du dein Spiel hast. Ja. Also das ist auch wieder sehr komfortabel eigentlich.
Man könnte meinen, du hättest das schon mal gemacht. Also.
Ja, so 1, 2, 3, 15 Mal am Tag.
15 Spiele installiert und das auf dem Donnerstag.
Ja. Und keins davon gespielt.
Ja. Nee, natürlich nicht.
Das ist alles nur für die Vorbereitung am nächsten Morgen, wenn es um 6 Uhr heißt, Frühstückszock.
Ja.
Oder so.
Was spielen wir denn heute? Ich habe da mal was vorbereitet.
Hol mal deinen 15-seitigen Würfel raus.
Ja, genau.
Genau. Ein großes Thema ist natürlich, wenn wir Spiele betrachten, auch der Game Pass. Mhm. Und der läuft, soweit ich das weiß, überhaupt gar nicht unter Linux. Also das ist ein Ding, wo man sagen kann, hey, da kriegst du dir selbst mit Gefummel, kriegst du das nicht an den Start, soweit ich weiß. Also das mag irgendwie meine Beschränktheit sein, aber ich glaube, da geht nichts, außer Browser.
Ja, also ich habe mich da auch schon öfter mit beschäftigt, weil ich ja großer Game Pass-Fan bin, vielleicht wissen das einige. Und ich habe ja auch ein Steam Deck und bei mir war es dann, also ich habe da über die Jahre immer wieder nachgegoogelt. Und die eine Methode ist eben, dass du dir eine Verknüpfung mit dem Browser, also mit der Webseite quasi in Steam hinzufügst als Steam-fremdes Spiel und dann eben die Game Pass-Streaming-Seite lädst und da dein Spiel dann startest, was auch ganz gut funktioniert. Also die Webseite da, xbox.com/play ist das, glaube ich. Funktioniert auch super mit dem Gamepad zu bedienen und da kannst du dann einfach wie auf der Xbox deine letzten Spiele starten, was im Grunde dann wie ein weiterer Launcher ist. Das funktioniert auch je nach Internetverbindung eigentlich ganz gut. Ich habe da einige Spiele schon gespielt, also ich habe da komplett quasi Chained Echoes durchgespielt, ich habe viel Clair Obscur darüber gespielt und auch sonst einige Sachen. Das funktioniert schon ganz gut, aber es ist halt daran gebunden, dass du eine stetige Internetverbindung hast. Das ist gerade bei einem Handheld für unterwegs eher schwierig. Deswegen habe ich dann bei meinem Steam Deck ja einfach noch eine Windows-Partition gemacht, die ich auch nie nutze, weil ist halt so, aber das ist ein anderes Thema. aber so grundsätzlich geht es halt darüber schon ganz gut. Muss man halt selber abschätzen, wie viel man wirklich vom Game Pass spielen will, ob man den überhaupt nutzen möchte. Aber ich kann es Microsoft auch nicht übel nehmen. Es ist halt deren Launcher, deren Spieleverwaltung und warum sollten die dann dafür sorgen, dass sie unter einem Nicht-Microsoft-Produkt funktioniert?
Also die Frage, ja, die ich mich eher stelle, ist so ein bisschen zukunftsorientiert. Du sagst jetzt Xbox/Play, ist das dann das, was ich kenne, wenn ich in der Xbox-App klicke auf, ich will ein Spiel nur streamen und nicht installieren oder ist es so eine Art Inhouse-Streaming eher?
Nee, das ist tatsächlich von den Microsoft-Servern aus.
Ja, da ist ja noch längst nicht jedes Spiel verfügbar. Das ist natürlich ein bisschen problematisch dann noch. Aber ich schätze, dass es da auf lange Sicht irgendwann hingeht, wenn wir dann in Deutschland vielleicht auch mal irgendwann eines Tages eine stabile Internetinfrastruktur haben.
Ja, genau.
Ja, da ist natürlich schön, wenn man es dann lokal laufen hat, ja. Ich muss, also wenn ich das mal so zurückdenke, was ich jetzt irgendwie an Spielen habe, ich hatte es vorhin gesagt, es ist tatsächlich außer Fallout 4 hat alles direkt so funktioniert. Und das sind nicht irgendwelche Fummeltitel, wo ich sage hier, ja, ich mach mal eine Runde Balatro oder hier Brotato, um irgendwas mit Tato zu sagen. Das sind dann schon Spiele wie Helldivers 2 oder beispielsweise Diablo spiele ich sehr gerne, Diablo 4.
Battle.net ist ja auch eigener Launcher und der geht, soweit ich weiß, auch relativ problemlos.
Genau. Ja. Also Diablo 2, 3, 4. Was will ich damit sagen? Diese AAA-Games, wenn man da Bock drauf hat, dann würde das auch funktionieren. Und mein System ist jetzt so, ich habe jetzt einen AMD-Prozessor mit, wer ist der? 7600X3D irgendwas Fuzzi. Hab mir irgendwann eine Grafikkarte gegönnt, die hoffentlich zukunftssicher ist, so eine 7900 XT mit 20 GB RAM, wo ich denke so, hä, ja gut, okay, muss wohl reichen. Und das funktioniert einfach alles. Das ist sehr, also okay, und 32 GB RAM, aber das ist halt ein ziemlich komfortables System, was dann auch vielleicht nicht jeder zu Hause stehen hat. Aber ich sag's mal so, wenn man Helldivers 2, um mal dem Beispiel zu bleiben, unter Windows spielen möchte, dann schafft man das auch nicht mit einem 4 Gig RAM-System. Also da,
ja.
Ja. So, und die Performance ist, ich kann nichts Negatives darüber sagen. Insofern, für mich ist erstmal alles nur gut. Ich vermisse nichts, außer Wieso Steuer, aber naja. Das muss ich ja zum Glück nur einmal im Jahr durchspielen.
Emulation für Office-Software, oha.
Das, also ja, muss ich sagen, ich meine, es geht ja hier vornehmlich ums Spielen, aber ich habe versucht, das tatsächlich an den Start zu bekommen und es war nicht schön. Also, es war nicht mal nicht schön, es war ziemlich ekelhaft, aber ich habe es dann aufgegeben und habe dann bei dem Hersteller direkt auf der Webseite das gemacht. Was mir so ein bisschen gegen Strich geht, weil ich eigentlich keine Lust habe, meine Daten da zu veröffentlichen. Was heißt zu veröffentlichen, aber da einzugeben. Aber ob ich da jetzt den Steuerabruf über die Software mache und indirekt das zur Verfügung stelle oder ob ich es direkt mache, das ist dann auch egal, glaube ich. Weil ich kein Steuerfuchs bin und brauche sowas halt.
Ja, Steuer ist auf jeden Fall Hard-Mode-Game, ja.
Ja.
Dark Souls der Office-Anwendung.
Gibt's auch keine Cheat-Exe oder dann 500 Euro mehr kriegst oder sowas.
Ja. Oh, jetzt bräuchten wir einen Sponsoring von diesen, wie heißen die, Taxfix und sowas.
Ja.
Schreibt uns an, ja.
Bitte nicht. Genau, aber wo wir bei Cheat-Exe sind, sowas funktioniert dann halt auch eher weniger. Ich meine, es gibt, ja, Cheats sind so alt wie die Spiele selber. Manche Leute machen das, manche nicht. Das sei ja jedem selber überlassen. Aber naja, es ist, glaube ich, nicht so wirklich, also es funktioniert nicht so wirklich, wenn man sich die Keygen-Exe oder Cheat-Exe oder Infinite-Money-Exe runterlädt und dann unter Windows zu starten. Das, ja, funktioniert nicht. Aber es gibt ja auch sowas wie Randomizer oder so, wo viele Leute ihre Zelda-Spiele randomisen wollen oder sowas. Das wird wahrscheinlich auch nicht so richtig funktionieren. Obwohl man Zelda dann auch in einer virtuellen Maschine starten könnte, wo dann ein Windows läuft oder sowas. Naja.
Ja, also die ROM selber zu bauen ist ja oft ein Thema dann bei den Randomizern oder auch irgendwie bei so speziellen Pokémon-Mods oder so. Und jetzt haben wir schon gesagt, die Emulatoren funktionieren dann natürlich auf Linux, aber das kann natürlich sein, dass die Person, die da irgendwann mal so eine komische Exe-Datei geschrieben hat, die deine ROM nimmt und da andere Einsen und Nullen drüber knallt, dass das dann halt wieder irgendwie nicht geht unter Linux. Ja, das kann natürlich sein.
Ja, kann sich auch vielleicht irgendwie bei einem Freund einen Randomizer basteln lassen und den zu
genau.
Mailen lassen oder so. Irgendeiner wird noch Windows benutzen. genau, was haben wir noch? Blablabla, ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt über ach so, SteamOS ist vielleicht noch ein Ding.
Stimmt.
Das ist ja jetzt nicht nur auf dem Steam Deck verfügbar, sondern Valve plant, das zu veröffentlichen, dass man das auf Dritthardware, sage ich mal, installieren kann. Da gibt es irgendwie Handhelds von, wie heißen die denn? Keine Ahnung.
Lenovo.
Irgendwie so, sag ich. Ja, genau. Lenovo, die auch sowas wollen wie Steam Deck sein. Wobei ich da persönlich nicht von überzeugt bin, dass sie das schaffen, aber hey, ja. Wie Markt, desto Konkurrenz oder so ähnlich.
Ja, die Idee von SteamOS ist natürlich eigentlich eine ganz gute. Also wir haben ja jetzt schon gegrübelt, was man denn einem Anfänger an die Hand gibt und ob man dann irgendwie eher einen Mint nimmt oder eine andere Distribution oder was auch immer. Und wenn natürlich jetzt ein Gamer oder eine Gamerin dahergeht und sich fragt, okay, was brauche ich, dann liegt ja ein SteamOS eigentlich ziemlich auf der Hand, wenn man mal ehrlich ist. Und das Ding ist ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie aktiv weiterentwickelt worden, aber die haben in den 2010ern ja schon damit rumexperimentiert und irgendwie versucht, so, ja, die Do-it-yourself-Konsole rauszubringen, so eine rudimentäre Linux-Hardware, wo dann halt
Steam
OS drauf lief. Steambox
hieß das, glaube ich, damals.
Steam Machine.
Steam Machine, ja.
Und wenn das jetzt weitergeht, und ich meine, Steam macht im Moment mit den Sachen, die sie rausbringen, einen relativ soliden Eindruck.
Ja. Kann man nicht anders sagen. Also dieses Steam-Ding ist mir völlig entfallen. Aber ja, da gab es was mit diesem schrecklichen Controller mit diesen zwei großen Touchpads.
Der war sehr gut.
Was? Ich bin vielleicht voreingenommen oder keine Ahnung, oberflächlich, aber ich fand den ein bisschen hässlich und konnte mir nicht.
Ja, hässlich, aber der war schon, also man konnte tatsächlich besser damit spielen, als ich erwartet hätte. Also ich hatte mit Mod 2 gespielt und auch Dishonored, glaube ich.
Man muss sich, glaube ich, ganz schön dran gewöhnen. Also es hat ja zwei Touchflächen vorne drauf, anstelle von den Sticks, und das war schon anstrengend.
Ja, nee, nichts für mich. Aber die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Aber ja, um auf das SteamOS zurückzukommen, sowas Ähnliches ist mit Bezite schon verfügbar, jetzt nicht von Valve, aber wir machen im Prinzip nichts anderes, als zu sagen, hey, du hast hier dein Linux-System, das ist einfach ja, quasi nicht benutzbar, so wie das klassisch der Fall ist. Und da wird einfach Linux drunter gepackt, der Steam-Client gestartet und dann hast du deine eigene Konsole, wenn man so will, diesen, wie heißt der Modus von Steam, diesen Big-Picture-Mode.
Ja.
Und der wird dann automatisch gestartet und dann hast du deine Konsole im Endeffekt auf deinem PC. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer will, aber ja, wäre möglich. Aber Bezite, die hat dann auch den normalen Desktop-Modus, sag ich mal, wo man dann Steam per Hand starten muss. Aber ja, sowas gibt's dann in dem Moment auch schon. Links in den Shownotes.
So machen wir's.
Genau, was jetzt irgendwie so ein bisschen Drive in den letzten Monaten irgendwie noch dazu gebracht hat, ist halt ganz stark das Video, was Booty Pie gemacht hat. Wie spricht man den aus? Ich weiß nicht. Ja, ich finde, also persönlich halte nichts von dem Typen, aber er hat in einem Video mehr für die Verbreitung von Linux getan als die gesamte Community in den letzten 20 Jahren oder so.
Wahnsinn.
Das ist, ja, irgendwer hatte das mal gesagt, aber es ist einfach so, weil der die Reichweite hat. Da ist so ein bisschen das, der hat es im Prinzip so ein Stück weit so gemacht, wie ich das auch gemacht habe. Zu viel Fummelei und am Ende auch nicht mehr spielen. Aber ja, das kann man sich mal angucken, wenn man das, wie lange geht das? 20 Minuten, eine halbe Stunde?
Ja, ja,
keine Ahnung.
Genau. Ja.
Da redet er über seine Linux-Reise quasi.
Ja, genau. Und ich habe es hier in bunt gemacht. Yay. Und ich habe, ja, muss man wahrscheinlich auch in Häppchen dann oder ein React-Video eines Dritt-YouTubers angucken. Genau, aber es gibt tatsächlich, wenn man das, wie soll man das nennen, so es nennt sich Rising. Woher das kommt, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Aber man kann seinen Linux-Desktop dann doch sehr stark anpassen und ganz viele bunte Sachen machen. Wir packen da einen Link rein.
Bisschen wie Launcher unter Android, ne? Also verschiedene, ja, genau. Icon-Packs und sowas und die Taskleiste an einer anderen Seite und was weiß ich.
Oben, unten, tralala, hier noch Leiste und alles in der Farbe, die man will, mit Animes oder ohne. Alles möglich.
Alles kann, nichts muss.
Alles muss, nichts kann, genau. Genau, also eigentlich, wenn man jetzt noch mal kurz darauf eingehen will, welche Distribution man sich auswählen sollte, irgendwas, was gefällt. Es ist halt, es gibt so viel und man sollte vielleicht nicht irgendwie eine Distribution nehmen, die nicht gepflegt wird, weil natürlich gibt es auch unter Linux Security-Updates und sollte man auch regelmäßig machen, egal ob das Linux ist oder nicht. Unter Windows ist es noch mal ein bisschen kritischer, aber vielleicht nicht irgendwie so ein Nischenprodukt nehmen, weil, ja, wie soll ich sagen, findet man dann im Internet auch weniger, wie soll man sagen, weniger Unterstützung, weil es einfach zu wenige Leute gibt, die das benutzen oder so. Wie gesagt, Linux Mint, Kashi OS oder Bezite sind eigentlich so die Dinger nach, wie soll man sagen, in der Reihenfolge nach steigendem Gaming-Fokus sortiert, sage ich mal. Bezite ist Gaming-Fokus. Die haben auch sehr viel Nvidia-Treiber selber nochmal inkludiert und haben einen schönen Installer auf der Seite, wo man sich das quasi zurechtklicken kann, was man hat. Und dann bekommt man das passende angeboten und kann damit loslegen. Oder halt einfach mal gucken, wie läuft es denn mit über einen Bootstick per USB? Das wird natürlich nicht dieselbe Performance bringen, wie wenn man das auf seiner Festplatte installiert hat. Da braucht man sich keine Gedanken bzw. Illusionen machen. Aber ja.
Aber ich glaube, das wäre trotzdem so eine, die beste Möglichkeit wahrscheinlich, dass man sich wirklich die drei Sachen erstmal so auf den Stick zieht und alle mal für eine Stunde oder so reinschnuppert. Wie guckt, wie das funktioniert mit Spiele installieren und starten und was man sonst so macht, irgendwie im Browser runterladen, gucken, was man da so macht. Weil das ist ja auch die Sache, die ich damals hatte, als ich mir mein Chromebook geholt hatte. Das habe ich mir ja auch gegen meinen Windows-Laptop getauscht, weil ich gemerkt habe, das meiste, was ich daran tue, ist eigentlich Chrome offen haben und da im Internet surfen. Dafür muss ich keine Nvidia 3050 in meinem Laptop haben. Das geht auch mit einem Onboard-Chip irgendwie, der dann irgendwie 8 statt 3 Stunden hält. So ähnlich kann man das wahrscheinlich dann mit seinem Gaming-Rechner auch irgendwie machen, wenn man einfach mal guckt, was mache ich damit wirklich und brauche ich diese ganzen Windows-Features? Ist es wichtig, dass ich meinen Rechner in eine Domäne hängen kann? Ich glaube nicht. Wobei das ja mit Windows auch, mit Linux auch geht, aber so einfach mal gucken, ein bisschen rumprobieren und wie man sich wohlfühlt und dann irgendwann den Schritt gehen.
Man kann natürlich auch jetzt noch stundenlang weiterreden, aber ich glaube, wir kommen bald zu einem Abschluss. man kann natürlich auch das parallel machen, wenn man sagt, hey, ich habe hier mein Steuerprogramm, da will ich nicht drauf verzichten und dann lasse ich Windows im Dual-Boot-Modus neben Linux laufen. Habe ich anfangs so gemacht, dann habe ich zu Windows nochmal gewechselt, weil ich was gucken wollte. Hab 2 Stunden Updates gemacht, dann habe ich gesagt, so, die Platte kommt jetzt weg.
Ja, aber Festplattenspeicher ist ja in einem Standrechner, wenn wir jetzt nicht von einem Laptop ausgehen, heutzutage wirklich super günstig. Also da muss man sich jetzt nicht für ein oder das andere entscheiden, da kann man schön zweigleisig fahren erstmal am Anfang, das würde ich auch sagen.
Ja. Abschließende Worte.
Ja, also wenn mein MacBook in 3 Jahren nicht mehr mitmacht, frage ich dich auf jeden Fall, wie ich da Linux draufkriege. Das habe ich mir mitgenommen heute. Und dann sprechen wir uns noch mal spätestens.
Ja, ich bin noch die ganze Woche hier.
Ja, so zusammenfassend kann man vielleicht einfach so aus den Horrorgeschichten von früher sagen, so schlimm ist es nicht mehr. Also das Ding installieren, die Treiber werden automatisch gefunden. Bei den allermeisten Distributionen kriegst du einen Webbrowser und einen Videoplayer oder was auch immer gleich mit, wenn du es dir nicht extra aussuchen kannst. Und von da an dann halt wirklich einfach mal Steam runterladen, gucken, was die Bibliothek macht, reinspielen, RetroArch runterladen oder sowas. Und das geht schon alles. Das ist nicht mehr mit einer Woche Arbeit verbunden, wenn man nicht alles selber programmieren möchte.
Ja, komisch. Nee, kann man, glaube ich, so sagen, ja.
Kann man das damit vergleichen, wenn man sich ein neues Handy kauft? Also von einem anderen Hersteller? Also innerhalb von Android wechseln, ja, sowieso immer so ein bisschen anders. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von Apple zu Android wechselt, ist ja auch ein komplett anderes Betriebssystem. Aber eigentlich doch irgendwie sehr ähnlich alles.
Ja, es funktioniert genauso. Du kannst da drauf rumtatschen und Apps starten. Aber unter iOS kannst du halt irgendwie das nicht so sortieren, wie du es gerne hättest. Was unter Android dann geht oder so. Also ja, kann man schon so vergleichen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil viele sich eigentlich für ein Handy irgendwann mal entschieden haben, ohne, ja, wie soll ich sagen, die andere Seite zu kennen. Und dann aber auch da nicht mehr von weg wollen, weil sie aus ihrer Komfortzone verständlicherweise nicht raus wollen oder aus ihrem Ökosystem oder sowas. Die Hersteller tun ja sehr viel dafür, beispielsweise, wenn ich jetzt an OneDrive denke oder sowas, mach deine Daten in OneDrive, da haben sie es schön warm. Und du wirst nie wieder gehen, so nach dem Motto. Und das ist so ein Stück weit halt, wenn man aus seiner Komfortzone raus kann und das versuchen möchte, ist das, glaube ich, sehr von Vorteil. Wenn man da nicht bereit zu ist, dann wird man da auch nichts Gutes dran finden, sage ich mal. Also ist es jetzt vielleicht nicht irgendwie zu sagen, hey, es ist super, kommt zu uns, wir haben Kekse. Würde ich niemals machen. Wenn jemand sagt, hier, nee, kein Bock drauf, Farm will Flash-Games laufen unter Linux nicht. Sorry, ja, hatte ich bei meiner Mutter tatsächlich.
Flash-Games laufen jetzt unter Windows auch nicht mehr. Das haben wir endlich geschafft.
Ich habe ihr ein Chromebook gekauft, weil das sehr günstig war. Und dann, ja, wie kriege ich jetzt mein Farmville 2? Nun gut. Ja, das kannst du vergessen. ich habe es versucht, aber es ging nicht. Naja.
Ja, Chromebook ist nochmal eine eigene Sache. Das habe ich auch mal ausprobiert und war damit relativ unzufrieden. Also das ist geil, wenn man ein Android-Handy hat und in der Google-Welt irgendwie drin ist. Und dann kommt das Thema Spielen und dann habe ich es wieder zugeklappt.
Ja, das ist vielleicht ein Thema für eine eigene Folge. Aber auch da kann ich auf In-Home-Streaming verweisen. Sunshine und Moonlight ist meine neue Lieblingskombi. Läuft übrigens auch auf dem 3DS.
Gibt es eigentlich was du noch nicht ausprobiert hast? So?
Ich hoffe es, sonst ist mein Leben bald sehr langweilig. Sehr
gut, dann überlegen wir uns, ob wir das gleiche nochmal für ein Chrome OS und Spielen unter Android-Betriebssystemen machen wollen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal die große Linux-Welt ein bisschen greifbarer gemacht, hoffentlich für die ein oder anderen Interessenten hier an den Empfangsgeräten zu Hause, wie man so schön sagt.
Genau, wenn Fragen sind oder sowas, kann man mich gerne ansprechen. Ihr wisst, wo ich abhänge.
Wir verlinken direkt deinen DM-Kanal, damit das gar nicht erst bei uns auf dem Discord.
Ja.
Nein, wir haben doch einen Technik- und Bastelkanal auf unserem Discord. Ja, den findet ihr auch unten in den Shownotes im Linktree, wenn ihr nicht schon da seid. Genau. Vielen Dank.
Seid ihr bestimmt. Ich danke auch. Das war ganz schön warm heute.
Ja, besten Tag der Woche ausgesucht, auf jeden Fall mit über 30 Grad hier und geschlossenem Fenster. Also.
Ja, ich hoffe, man hört den Propeller im Hintergrund nicht so sehr. Gut, dann schöne Woche, schönes Wochenende, vielen Dank und auf Wiedersehen auf diesem Kanal.
Wunderschön gesagt, stimme zu.
Ja, bis dann, tschüss.
Tschüss.